Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des R2V Empire Podcast. Heute mal wieder mit einer Trailerbesprechung, jetzt schon der zweiten in kurzer Zeit. Aber es kommen halt auch einfach ein paar coole neue Projekte raus. Wir schauen heute nämlich auf den brandaktuellen Mandalorian and Grogu Trailer. Und wir, das sind unter anderem der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Nico, hallo alle da draußen.
Und natürlich der Tom.
Oi, oi.
Oi, oi. Ja, und ich bin Nico. Dennis konnte heute leider nicht dabei sein, aber er hat uns ein kleines Schmankerl hinterlassen, sodass ihr ihn gleich in ein paar Minütchen auf jeden Fall auch hören werdet. Ja, der Mandalorian and Grogu Trailer. Das war ja so ein ganz spannendes Ding. Irgendwie viele Leute haben vermutet, werden wir beim Super Bowl, der jetzt, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche war, werden wir dort einen Trailer bekommen. Und ja, haben wir auch einen sehr interessanten Trailer, sage ich mal, der auf jeden Fall für ein bisschen Furore gesorgt hat, im positiven und auch im negativen Sinne, glaube ich, weil viele Leute was anderes erwartet haben. Für die Leute, die den nicht gesehen haben, guckt das auf jeden Fall. Es ist spannend, um vielleicht einmal kurz zu beschreiben, was dort in diesem Trailer passiert. Wir wollen eigentlich gar nicht so ausführlich über den sprechen, aber einfach, um einmal diese Situation zu erklären. Man sieht dort den Jaren und Grogu in so einem Schlittengefährt, was von zwei Tauntauns gezogen wird. Und im Hintergrund ist so eine sehr episch angehauchte Stimme, die irgendwie einen ganz pathetischen Text von sich gibt, den ich jetzt nicht eins zu eins wiedergeben kann. Aber es ist auf jeden Fall sehr, ja, wie gesagt, sehr episch. Und das ist eigentlich auch das ganze Ding. Also die fahren dann da so durch so eine Schneelandschaft 30 Sekunden lang, während im Hintergrund irgendwas erzählt wird, und das war's. Und dementsprechend war die Freude bei den Leuten, die vielleicht einen ganzen Trailer erwartet haben, eher minimal. Ich weiß nicht, Tom, Daniel, habt ihr diesen Trailer gesehen? Und wenn ja, wie habt ihr den wahrgenommen?
Ich habe mich gewundert, dass der nicht irgendwie vor Weihnachten gelaufen ist. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Es hat für mich so den Eindruck wie Santa Claus. Es hat für mich eher wie eine Cola-Werbung gewirkt, ehrlich gesagt.
Ja,
ne, sie hätten
also so eine Cola-Dose rausholen können zwischendurch.
Ja, genau.
Fehlt gerade noch die klassische Weihnachtsmusik im Hintergrund, stimmt. Ja, ich muss kurz korrigierend eingreifen. Nicht, dass wir hier Fake News verbreiten. Es waren vier Tauntauns.
Vier Tauntauns.
Das ist bestimmt ganz wichtig für den Plot des Films, denke ich. Deshalb,
auf jeden Fall. Ich entschuldige mich für die Verbreitung von Fake News. Ja. Nee, auf jeden Fall vier Tauntauns. Es kam dann später auch raus, also oder beziehungsweise Leuten ist es schon aufgefallen, dass das die Anspielung an eine Budweiser-Werbung ist aus den USA. Budweiser ist da eine sehr bekannte Biermarke, die es bei uns in Deutschland, soweit ich weiß, jetzt nicht so wirklich gibt. Also bestimmt kann man das irgendwo kaufen, aber wir in Deutschland haben ja ganz andere Ansprüche als die Leute in den USA, die halt eben dann mit Pferden und einer Kutsche ist, aber auch in der ähnlichen Stimme, vielleicht sogar der gleiche Sprecher, ich weiß das gerade nicht genau. Aber das war halt so ein bisschen die Idee, und beim Super Bowl ist ja ein US-amerikanisches Event, ergibt das auf jeden Fall auch Sinn, dass man das macht. War trotzdem auf jeden Fall ein bisschen kurios, dass man da den 30-sekündigen Spot, der ja auch extrem teuer ist, also es kostet ja mehrere Millionen US-Dollar, sich da so einen Platz in der Werbemaschinerie des Super Bowls zu kaufen, dass man den dann für so einen Gag eigentlich nutzt. Also ich kann mir auch vorstellen, diese Szene, dass die niemals in diesem Schlitten sitzen mit den vier Tauntauns im Film. Aber naja.
Ja, komischer Trailer auf jeden Fall. Und ich glaube, nicht nur wir sind da in dem Sinne ratlos zurückgelassen worden, weil ich habe es ja hier auch schon öfter erwähnt, so mein persönlicher Lieblings-Star-Wars-Podcast ist Forcender, ein englischsprachiger Podcast. Und die hatten es natürlich auch über den Super Bowl-Trailer damals in einer ihrer Folgen. Und die haben halt auch da erzählt, dass selbst einfach nur, wenn du jetzt irgendwie Amerikaner bist, muss es nicht unbedingt sein, dass du das kennst, weil diese Budweiser-Werbung ist jetzt wohl nichts, was irgendwie jüngere Leute, also ich meine jetzt im Sinne von jünger wie wir, vielleicht Leute in ihren 20ern oder auch jünger, die ja schon auch irgendwie so eine marktrelevante Gruppe für Star Wars ist oder sein sollte, dass die alle diese Werbung wahrscheinlich gar nicht groß kennen, weil das eher sowas ist, was halt irgendwie scheinbar in den 80er, 90ern und so ziemlich populär war und halt schon so ein Insider-Gag ist. Und wie du sagst, schon eine sehr komische Strategie, dass dann sowas gewählt wird. Und ich fand es ganz witzig, aber ich habe mir auch gedacht, so gleichzeitig, was soll das? Weil irgendwie, es hat weder groß jetzt irgendwie, glaube ich, das Interesse an diesem Film geweckt. Und ich hätte es jetzt noch verstanden, wenn dann irgendwie so dort gestanden wäre, Trailer drops next week oder was auch immer, dass sie das da schon mal anteasern. Aber nein, da kam dann ja eine Woche später nochmal der Teaser zum Trailer.
Ja, auch eine Praxis, über die man sich streiten kann, ein Teaser für einen Trailer rauszubringen. Aber naja, wir haben jetzt auf jeden Fall einen richtigen Trailer. Seit 2 Tagen ist der draußen. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, macht das gerne, weil wir werden gleich im Detail drüber sprechen. Aber vielleicht erstmal so der erste Eindruck. Also dieser Trailer hat auf jeden Fall bisher am meisten gezeigt von diesem Film. Also so viel haben wir bisher noch nicht gesehen. Und ich hatte es schon angeteasert, der gute Dennis hat uns eine kleine Sprachnachricht zukommen lassen, die wir jetzt hier gerne einspielen. Wir haben sie alle drei noch nicht gehört. Mal gucken, was Dennis zu diesem Trailer zu sagen hat.
Hi zusammen. Ja, vielen Dank, dass meine Meinung auch noch reingeschnitten wird in die Folge. Wie habe ich den Trailer empfunden? Ich fand ihn sehr, sehr gut, sehr schön, schnell geschnitten, lustige Momente. Ich habe natürlich ein großes Interesse daran zu erfahren, wie die Razor Crest wieder aufgenommen wird in die Geschichte. Also ob es irgendwie doch noch ein paar Schiffe mehr gab dieser Art. Mich interessieren auch die Imperialen oder dieser eine Imperiale, der einen sehr prominenten Auftritt relativ zu Beginn hatte, so bei der Sekunde 30 rum. Und ich mag die Action, ne, die wir sehen, obwohl so viel Action gar nicht passiert. Was mir ein bisschen weniger gefällt, muss ich gestehen, das ist das CGI der Hutten. Na, da bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch, da vermisse ich irgendwie die praktischen Effekte von Episode 6 beispielsweise, wo wir Jabba ja wirklich sehr, sehr cool gesehen haben. Aber ich glaube, da komme ich auch ohne Probleme mit zurecht. Ansonsten natürlich großer Überraschungsmoment, Embo wiederzusehen, sehr, sehr cool. Ich hoffe nicht, dass es einfach eine reine Marketingaktion ist, dass er nur so ein paar Sekunden da ist und dann kommt er nicht mehr vor, gehe ich aber ehrlicherweise nicht von aus. Ansonsten sehr spannend auch zu sehen, dass wir Mando sehr oft auch ohne Helm wahrnehmen. Ich freue mich auf den Kampf in der Arena. Ich freue mich generell auf diesen Film. Also er sieht sehr, sehr, sehr gut aus. So das, was ich jetzt in meinem laienhaften Blick so wahrgenommen habe. Es gibt ein paar alberne Szenen, also ja, wenn Grogu dann in diesen Kinderwagen springt, das ist halt etwas, ich glaube, das muss halt sein, um auch die jüngere Zielgruppe mitzunehmen. Aber alles in allem gebe ich dem Trailer, wenn ich eine Bewertung abgeben soll, natürlich hier 5 von 5 Sternen. Also dafür hat er mir doch zu gut gefallen. Und das sind so diese kleinen Punkte mit den Hutten oder mit diesem Kinderwagen von Grogu. Das fällt nicht schwer ins Gewicht. Schön aber auch natürlich nochmal Sepp zu sehen, ne, der nicht nur dann im Gang rumspringt, sondern auch ein ganzes Wort sagt oder vielleicht sogar einen ganzen Satz. Ja, also alles in allem, ich bin sehr gehypt auf The Mandalorian und Grogu und freue mich sehr, wenn er denn dann in Zukunft ins Kino kommt. Ja, vielen Dank und dann gebe ich zurück ins Studio.
Danke, Dennis, für deine Meinung. Hat es natürlich schon ganz viel angeschnitten, über das wir gleich noch im Näheren sprechen werden. Genau. Daniel, wie war denn dein erster Eindruck von diesem Trailer, als du ihn gesehen hast? Hast du ihn direkt gesehen, als er rauskam?
Ja, direkt. Ich hatte, also ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, was ich alles so in meiner Arbeit mache. Das wird die Leute eher langweiligen. Aber sagen wir es mal so, es ist spontan etwas in meinem Terminplan so verrutscht, dass ich eigentlich dachte, ich hätte einen sehr, oder dass ich eigentlich von dem Gedanken her, oh fuck, ich habe heute einen richtig anstrengenden, stressigen Tag vor mir. Zum Glück kann ich abends ein paar Mal den Trailer gucken zu. Ich hatte ab 12 Uhr eigentlich fast nichts mehr zu tun und habe die ganze Zeit YouTube aktualisiert auf meinem zweiten Bildschirm in der Hoffnung, dass der Trailer irgendwann kommt. Und als er dann da war, habe ich ihn dann mir direkt, keine Ahnung, bestimmt so 15 Mal reingezogen und habe da quasi schon ein bisschen für mich voranalysiert. Und ja, ich fand den Trailer schon auch ziemlich geil. Also da waren so ein paar richtige Shots dabei, die halt nach Kinofilm aussehen. Also ich meine, allein schon der ganze Anfang mit dem Sonnenuntergang, Aufgang, was auch immer wir hier sehen, im Stile von Apocalypse Now, wo wir hier die X-Wings sehen und einen Y-Wing, was wir ja schon so ähnlich schon auch mal in Star Wars gesehen haben in The Force Awakens mit den TIE Fightern. Und ich finde, ja, also auch wenn es jetzt nur ein Bild war, hat es für mich gleich so die Wirkung gehabt, oh, wir sehen hier nicht nur eine lange The Mandalorian-Episode, die man hätte auch vielleicht in der vierten Staffel sehen können, sondern das ist schon was auf Kinoniveau. Und eigentlich hat der restliche Trailer das auch so großteils eingehalten, weil ich bin ja, wie ihr alle wisst, schon immer eher ein sehr positiver Mensch, der alles auch versucht, durch eine positive Brille zu sehen. Aber ich hatte schon so ein bisschen Angst, weil man so lange halt nichts gesehen hat, so dass es eben gerade das nicht wird. Also weil ich halt gedacht habe, wenn wir jetzt nach 2019 war das letzte, also 7 Jahren knapp oder 6,5 Jahren das erste Mal wieder einen Star Wars Film im Kino sehen, dann habe ich gedacht, dann muss das schon ein richtiger Banger sein. Und dann so die Hintergrundstory, dass ja auch die Dreharbeiten schon seit, ich glaube, irgendwie Ende 2024, abgesehen von ein paar Nachdrehs, irgendwie fertig sind. Das muss dann ja eigentlich bedeuten, die haben sehr viel Zeit für Post-Production. Und da erwarte ich mir dann einfach auch so gerade auf der Effektseite was richtig Cooles, was auch dem Namen Star Wars verdient hat. Und das hat der Trailer also für mich so voll erfüllt. Und ich vermute auch einfach, wenn man so die Star Wars Trailer der Vergangenheit vergleicht, dass dieser Trailer uns bestimmt sehr in die Irre führt und auch vieles noch nicht zeigt, was ich aber auch gut finde, weil das, was man hier sieht, reicht schon vollkommen aus, dass ich mich jetzt sehr, sehr, sehr auf den Mai freue.
Tom, kannst du dich den lobenden Worten von Daniel anschließen? Du hast den Trailer jetzt nicht so oft gesehen. Du hast gerade kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ihn dir noch mal auf dem Handy angeguckt. Wie war von dir der Eindruck?
Ja, das war jetzt so viel, da kann ich jetzt nicht mithalten. Aber also ich finde den auch sehr cool, den Trailer. Das sind sehr viele Versatzstücke dabei, die zu Star Wars gehören. Und das gefällt mir auch super. Es gibt nur eine Frage, die ich mich stelle, ist das jetzt einfach nur so eine Sidequest mit einer abgeschlossenen Handlung oder ist das die Fortsetzung von Staffel 3? Also das ist eine Riesenfrage, die ich mich stelle. Aber ansonsten fand ich es total cool, dass Embo da drin ist. Ich frage mich auch, was das mit Sepp soll, das habe ich im Vorgespräch schon mal kurz angedeutet, weil eigentlich ist ja diese ganze Ghost Crew eher so in der Ahsoka-Serie zu Hause, habe ich das Gefühl. Also Ezra ist da, Ahsoka ist da, Sabine ist da. Wer noch?
Hera.
Den habe ich vergessen. Hera, genau. Chopper. Genau. Also Zap ist so der Einzige, der so im Mandoverse rumhängt. Und es gibt ja immer diese Urban Legend, dass Dave Filoni den großen Masterplan hat und alle seine filmischen Werke, also egal, ob das jetzt eben Filme sind oder in Serienform, dass die am Ende zu einem riesen Ding zusammenlaufen, ne? Zu einem großen Plot, wo alles rund ist und Sinn macht. Und ich bin gespannt, wie wir da in ein paar Jahren drauf zurückschauen. Also das ist schon, stellt viele Fragen für mich, der Trailer. Ansonsten sau cool. Also ich glaube, das wird ein ziemlich lustiger Film. Also ich habe da, wie heißen die kleinen irgendwas?
Genau.
Da freue ich mich total drauf. Das ist so bescheuert. Bescheuert gut, aber gefällt mir immer. Und ja, Rebellen, Imperium. Also es wirkt schon so für mich, also habe ich das richtig verstanden, dass er jetzt auf die Jagd nach Imperial Remnants geht, oder?
Habe ich auch so verstanden. Also eine der ersten Gespräche, die wir ja hören, ist ja, also beziehungsweise ist ja dieser neue Charakter von Sigourney Weaver gespielt. Colonel Ward heißt er. Von der Neuen Republik jemand angestellt ist und sie gibt ihm ja diese Sabak-Karte irgendwie und sagt, hier, löscht die mal alle aus, die bei uns auf der Liste stehen. Also Mando macht das, was er am besten kann. Er jagt Kopfgelder und das sind halt in dem Fall scheinbar Imperial Remnants, diese Warlords, die wir auch schon in Staffel 3 in Ahsoka gesehen haben.
In Staffel 3.
War es Staffel 3? Ich komme da durcheinander, ja, wo das war.
Verständlicherweise.
Meinst du das Shadow Council? Oder?
Genau. Ja, genau. Ja.
Aber wobei ich das gar nicht so als irgendwelche dödeligen Warlords wahrgenommen habe. Die hängen ja irgendwo rum, die haben ja einen Plan. Ne? Also so Warlords,
ja, klar.
Da verstehe ich eher so wirklich so Hinterbliebene, die jetzt hier noch 5 Sternzerstörer rumstehen haben und ein paar paar Kompanien und treiben so da ihr Unwesen. Aber ich glaube, es war, glaube ich, auch im Ende Staffel 3 das Thema, dass er mit Carson Tevver da irgendwie so vereinbart hat, hey, ich möchte hier so auf, wie sagt man, Honorarbasis mal ein paar Aufträge für euch erledigen.
Ja, und ich glaube, darauf wird es in diesem Film auch hinauslaufen, also Thema Handlung. Ja, ich finde auch, der Trailer hält sich immer noch so die Karten. Im Englischen sagt man, they're playing their cards close to their chest. Also sie verdecken so ein bisschen immer noch, was so das große Ganze irgendwie ergibt. Wir sehen irgendwie sehr viele Schauplätze, sehr viele Figuren, irgendwie von denen ich auch noch nicht ganz weiß, wie sie miteinander zusammenhängen werden. Also ich glaube auch, dass diese Ausgangslage eben ist, und damit beginnt ja auch der Trailer. Irgendwie, wir sehen diese Adelphi Base, diese Heimat der New Republic Rangers, ne? Carson Tevver gehört dazu. Scheinbar ist da irgendwie Colonel Ward, Sigourney Weavers Figur, irgendwie da die Anführerin vielleicht, die das Ganze so ein bisschen überkoordiniert. Sepp haben wir da auch gesehen. So, also die scheinen alle in diesem Kosmos irgendwie stattzufinden. Und ich vermute, dass das so ein bisschen der Startpunkt vom Film sein wird. Hier hast du eine Liste von Imperialen, die wir gerne weghaben wollen. Kümmere dich doch mal drum. Und dann wird sich wahrscheinlich Mando auf Informationssuche begeben und zu gucken, okay, wie kommen wir da irgendwie hin. Also wir sehen ja auch diesen großen Tisch, wo halt auch eine dieser Leute, die wir dann in diesem Schattenrad gesehen haben, sehr prominent am Tisch sitzt, den ja Dennis auch angesprochen hatte. So, da ist der Shot ganz klar auf ihn gerichtet. Daniel, ich glaube, du hattest hier auch den Link vom Star Wars Fandom reingeschickt.
Genau. Ich habe im Vorfeld eben von unserer Besprechung heute auch nochmal mir die Szene angeguckt, eben mit dem Schattenrad. Das ist ja die vorletzte Folge der dritten Staffel, in der wir das erste Mal dann seit langem Moff Gideon wiedersehen, der ja der aus dem Gefangenentransporter der New Republic ausgebrochen ist. Und davor hat man ja immer so irgendwie angedeutet bekommen, ja, irgendwie im Imperium, da gibt's noch was da draußen. Und es ist das erste Mal, dass wir dann so eine Versammlung von den Restimperialen sehen, wo wir dann ja verschiedene Splittergruppen haben. Also einmal haben wir Pallion, der stellvertretend für die Flotte von Grand Admiral Thrawn da teilnimmt und der halt die ganze Zeit so ein bisschen will, dass die weiterhin unter dem Radar fliegen und warten, bis Thrawn quasi zurück ist und dann halt eben das Kommando über diese Imperial Remnants an sich nimmt. Und gleichzeitig haben wir dann aber auch noch eben andere Fraktionen wie eben Gideon, der sich irgendwie versucht, mit seinen eigenen Klonprojekten da in Mandalore was aufzubauen. Dann haben wir den Vater von General Hux, der wohl in diesem Projekt Nekromant da, also sprich, der ist dabei, Palpatine zu klonen, wie wir es dann in den Sequels später zu sehen bekommen. Und eben dieser namentlich noch nicht genannte, ich nenne ihn mal Bärtiker Imperial Officer, der wir jetzt hier im Trailer aussehen, der ist einfach einer, der meint so, ey, die Leute warten quasi auf die Rückkehr des Imperiums. Wir müssen einfach nur einmal zuschlagen und denen unsere Stärke zeigen und dann werden sich die Leute wieder hinter dem Imperium versammeln, weil die eigentlich gar keinen Bock auf die Regularien der neuen Republik und so haben, so sinngemäß. Und deshalb auch dieses Thema mit den Warlords. Also ich glaube eher, dass Warlords ist vielleicht eher so der Begriff, das versuchen sie eher nach außen darzustellen, weil die wollen ja auf keinen Fall, dass irgendjemand von der New Republic Wind kriegt, dass die restlichen Imperialen irgendwie sich wieder vernetzen und versuchen da wieder was aufzubauen, weil alle einzeln auf verschiedenen Ecken verstreut wirken halt dann doch, denke ich, weitaus ungefährlicher wie eben das, was Carson Tevver dann auch am rausfinden ist, hey, da ist irgendeine Verschwörung, irgendwas passiert da im Hintergrund und die Leute von der Adelphi Base sind da wohl im Vergleich zur restlichen New Republic ein bisschen mehr auf der Hut und versuchen eben gegen diese Imperialen vorzugehen. Und das war ja eigentlich auch das, was wir, glaube ich, vor längerer Zeit schon so ungefähr mal als Synopsis für den Film gekriegt haben. Im Trailer macht es für mich jetzt aber eher so den Anschein, als könnte dieser ganze Einsatz von Mando auf dem Schneeplaneten und so, inklusive dieser einen geilen One-Shot-Sequenz, die es auf der Celebration da zu sehen war, wie er so einen AT-AT-Walker da stürmt und wie man in dem ersten Teaser-Trailer da vor einem halben Jahr, da man das war, gesehen hat, wie der dann diese verschneite Klippe da runterfällt. Das könnte ich mir fast sogar vorstellen, dass das eher so der Anfang vom Film ist und irgendwie wirkt der Trailer hier, wenn man denn eben dem Trailer glauben kann, dass diese ganze Story rund um die Huts und alles einen viel größeren Schwerpunkt im Film haben wird. Außer das wird halt irgendwie noch zusammenlaufen in einem vielleicht dritten Akt, den wir hier noch nicht sehen bekommen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch, es ist halt auch ein Film, der nur wahrscheinlich so zwei, maximal zweieinhalb Stunden geht. Und da ist dann die Frage, wie viel kann man da dann überhaupt reinpacken? Weil Dennis hat in seinem Ding gemeint, dass gar nicht so viel Action war. Ich fand eigentlich schon, dass es für die zwei Minuten eigentlich sehr, sehr viele Action-Szenen waren. Und also viel mehr, wie ich erwartet hätte, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich bin ja auch total gespannt. Also ich kann mir beides vorstellen, dass also man sieht ja auch, wie eine dieser Action-Szenen ist ja, wie Din in diesen Raum, wo wir diesen Schattenrad oder diesen Anteil dieses Schattenrads sehen, ja reingeht und dann die Schneetruppler, die wir da sehen, irgendwie wegbrutzelt. So, und kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass das auch direkt am Anfang passiert. Also sonst würde man es ja im Trailer nicht so offensichtlich zeigen, irgendwie, dass er da auf jeden Fall irgendwann ankommen wird und dort den die Hölle heiß macht.
Also wir haben ja alle schon viele Star Wars und viele Actionfilme gesehen und ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser eben Angriff auf diese Walker, das könnte so nach dem jetzigen Stand für mich so der perfekte Opener werden, so dass der Film halt einfach so richtig mit einem Bang startet. Wir etablieren hier Mando, der kann das und das, dann haben wir seinen kleinen Azubi Grogu, der kann auch schon ein paar Sachen und dann gehen sie auf die Basis zurück. Er reportet, hey, hier, ich habe ein Bataillon Imperiale ausgeschaltet, jetzt gib mir meinen nächsten Auftrag, so auf die Art, und dass so ein bisschen etabliert wird, dass sie das vielleicht schon seit längerer Zeit machen, rumreißen und das, und dann kommt vielleicht was auch immer, neuer Auftrag, Embo taucht auf, keine Ahnung, sie werden in irgendwas verwickelt, was vielleicht nicht geplant war, aber so vom Ding her könnte ich mir es schon gut vorstellen, weil ich glaube halt auch, wenn jetzt diese Walker-Szene eins der großen Highlights des Films wäre, dass man die vielleicht nicht gleich in den ersten Teaser-Trailer packt, so vom Ding her, aber wer weiß.
Es wäre auf jeden Fall ansonsten halt auch natürlich eine lustige Parallele zu Episode 5. Ne? Also es ist ja tatsächlich wohl Hoff, wo das Ganze spielt und dann irgendwie wieder die AT-ATs und diesmal ist es irgendwie ein Mandalorianer und sein Adoptivsohn, die dann irgendwie dem Ganzen den Chaos machen, statt irgendwie eine kleine Flotte an Snowspeedern. Aber ja, wir werden es sehen. Wir sehen auf jeden Fall noch viel, viel mehr in diesem Trailer. Das hat mich auch echt gewundert. Du sagst es ja, der Film wird jetzt nicht so super lang gehen. Also es wird, glaube ich, nicht ein 3-Stunden-Ding aller Avengers Endgame, sondern wahrscheinlich viel eher so eine flotter irgendwie 2 Stunden, allerhöchstens 2 Stunden, 15 Minuten oder so Film. Auch wenn wir das noch nicht genau wissen. Kann alles passieren. Und dafür sehen wir schon echt viel. Also ja, wie gesagt, angefangen mit der Adelphi Base, mit der neuen Razor Crest. Also das heißt in dem Fall auch tatsächlich neu. Das hat Jon Favreau, glaube ich, in einem Interview bestätigt, dass das jetzt nicht irgendwie aus den pulverisierten Trümmern der Razor Crest aus Staffel 2 entstanden ist, sondern es ist einfach ein neues Modell, die dann aber tatsächlich auch wieder neu Razor Crest getauft wird. Also diese Schiffklasse heißt ja nicht so, sondern die heißt, glaube ich, irgendwie ST-70 oder so.
ST-70, ja.
Heißt eigentlich, ist diese Schiffsklasse und die Razor Crest war nur Manus personalisiertes Schiff, so, und die wird jetzt aber auch wieder so getauft und hat er wohl dann von der New Republic bekommen, dieses Schiff. Finde ich persönlich auch besser. Ich mochte den N1 Starfighter sehr gerne, aber so aus Sicht eines Kopfgeldjägers, der auch irgendwie ein bisschen Beute mit sich rumschleppen muss, ist halt so ein, ich sag mal, so eine Familienkutsche im Star Wars-Universum bietet sich ein bisschen mehr an als so ein Ferrari, so die der N1 ein bisschen mehr war.
Ich habe mich auch immer gewundert, was er mit dem Ding will. Aber er hatte auch nie wirklich Bock drauf. Er wollte ja immer sein Gunship wieder zurück.
Ja, es war ihm auch immer so ein bisschen zu flott, glaube ich. Also. Ja.
Grogu nicht, aber ihn schon. was ich mich noch gefragt habe, Daniel hat es auch gerade schon angesprochen, ist das dann wirklich nur so ein Abenteuer oder stolpert er dann halt wieder über irgendwas Wichtiges drüber? Ne? Weil, keine Ahnung, zufällig läuft da eine Basis rein und da sind wieder Klontanks, wie das bei Staffel 2 war oder so, ne, dass ob man da wieder so Versatzstücke findet, die dann halt auch wieder auf dieses große Ende aka Sequels oder so drauf hindeuten, das fände ich auch interessant.
Kann auf jeden Fall passieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie der Film damit endet, ne, dass irgendwie wir plötzlich sehen, wie halt Fronts persönlicher Star Destroyer irgendwie plötzlich halt aus den unbekannten Regionen wieder in unsere Galaxie, sag ich mal, reinspringt. Und das ist dann so dieser Teaser für dieses große Filoni-Projekt, Film, Serie oder was auch immer das dann sein wird. So kann ich mir auch alles vorstellen. Ja, aber wie, Ja.
Das war ja irgendwie für Staffel 2 angedacht, ne? Für Ahsoka irgendwie.
Von Ahsoka, ja.
Aber gut, kann alles sein, hast schon recht.
Ja, die Frage ist halt, was ich mich dann halt einfach stelle, so Star Wars Nerds wie wir verstehen die Zusammenhänge, wir freuen uns darüber, aber ich denke halt einfach bei so einem Kinofilm, der muss halt jetzt auch irgendwie Leute abholen, die vielleicht, soll es ja geben, Mandalorian noch nie geguckt haben. Ich meine, und da wird sich halt so ein klassisches Abenteuer mehr anbieten und vor allem auch jetzt mit dem Setting, weil ja eigentlich die Handlung der Serie so mehr oder weniger nach Staffel 3 abgeschlossen war. Also wäre es da jetzt nie mehr weitergegangen, dann wäre es traurig gewesen, aber es wäre zumindest jetzt kein offenes Ende im Sinne von, oh fuck, der Cliffhanger wird nie aufgelöst, sondern die sind halt genau da, wo die Staffel 3 endet. Und ich glaube, das kann man recht leicht etablieren halt, dass er halt Mandalorianer ist und Grogu ist halt sein Azubi und irgendwie der hat halt ein paar Machtfähigkeiten und sowas noch. Aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich recht einfach. Und auch so dieses in einem Dialog, hey, wenn sie jetzt da mit dieser General oder Colonel Ward da reden und die gibt ihnen halt Aufträge, dann ist das, glaube ich, recht schnell klar. Ich denke halt, wenn dann aber so Verweise kommen zu eben Ahsoka-Serie, Thrawn, was auch immer, wird's vermutlich schon schwieriger für den Normal-Kinogänger, das halt zu verstehen. Und ich würde mir natürlich gern auch sowas wünschen und von mir aus dürfte das Ganze auch komplex und mit Anspielungen versät sein. Aber ich denke halt einfach auch jetzt nach 7 Jahren in Star-Wars-Film zurück, der Film muss halt auch einschlagen und performen, weil es ist ja, haben wir ja schon oft genug in den News-Folgen drüber berichtet, die letzten Jahre, es waren immer viele Dinge geplant, aber irgendwie so, bis auf Starfighter, der jetzt nächstes Jahr kommt, ist so kein Projekt einfach mal so smooth im Sinne von, oh geil, wir haben ein cooles Drehbuch, wir haben einen coolen Regisseur, wir haben einen coolen Cast, jo geil, wir filmen. Sondern es war halt immer so der Fall, dass irgendwas angekündigt war, doch wieder verschoben, gecancelt, Autorenwechsel, sie sind sich nicht sicher und ich glaube einfach, dass der Mando-Film schon auch vielleicht eine Last schultern muss, die ihm nicht gerecht wird. Und ich habe nach wie vor einfach, da hatten wir es auch schon mal drüber, überhaupt keine Ahnung mehr, wie beliebt ist aktuell gerade Star Wars. Also klar, Star Wars kennt jeder, aber diese ganzen Metriken, die wir da genannt haben, auch schon in unserer Besprechung zu die Acolyte und hin und her, es lässt sich mittlerweile so schwer fühlen.
Sind super schwierig zu deuten.
Ja, so wie viele Leute kriegen da überhaupt was davon mit und freuen sich da? Oder wie viele Leute wussten überhaupt, dass da jetzt irgendwie ein Film kommen soll oder nicht? Weil ich habe so das Gefühl, Leute wie wir, die effektiv immer so danach suchen und lesen und jetzt oder auch unsere Zuhörenden, die interessiert ja sowas, aber jetzt die Normalmenschen wie, keine Ahnung, mein Onkel zum Beispiel, der guckt aus Star Wars, der hat wahrscheinlich bis jetzt noch nicht mitgekriegt, dass da überhaupt ein Film im Mai kommt, der kriegt es dann mit, wenn ich ihm erzähle, da kommt ein Film und dann sagt er, ja geil, den gucke ich mir an, so.
Ja.
Ich denke halt auch, du musst im Endeffekt heimgehen können und sagen, hey, ich habe gesehen, da kommt Star Wars im Kino, sollen wir mal wieder was im Kino anschauen? Irgendwie, das ist, glaube ich, die Zielgruppe. Und da musst du halt, der muss familientauglich sein, da musst du deine Kinder mitnehmen können. Und ja, ich glaube, das muss einfach relativ seicht sein.
Ja, und ich glaube auch, also ich glaube, dass sie darauf auch Fokus legen werden. Keine Ahnung, vielleicht wird es sogar eine Art Opening Crawl geben, die irgendwie nochmal so die Handlung der ersten 3 Staffeln zusammenfassen. Ich meine, wir hatten es ja auch Leute, die zum Beispiel Mandalorian angefangen haben zu schauen, weil es halt irgendwie das große Star Wars Projekt nach den Sequels war. Irgendwie, das lief ja auch bei uns in Deutschland dann so für eine Folge im Free TV und so weiter. Irgendwie auf ProSieben zur Primetime. Und die dann zum Beispiel nur Mandalorian geguckt haben und dann The Book of Boba Fett aber nicht gesehen haben und dann in Mandalorian Staffel 3 reingegangen sind. Nachdem und total überrascht waren, nachdem Grogu in Staffel 2 irgendwie an Luke übergeben wurde und dann in Staffel 3 waren sie aber schon wieder vereint, weil da halt in The Book of Boba Fett so viel passiert ist. So, ich glaube, das möchte Disney auf jeden Fall vermeiden und wird, denke ich, dann auch passieren, dass da auf jeden Fall all die Leute, die vielleicht noch gar keine Folge Mandalorian gesehen haben, davon abgeholt werden. Und so wie Daniel ja meinte, so ein Status Quo ist ja jetzt mittlerweile etabliert. So, es gibt jetzt, es ist ein guter Punkt, wo man irgendwie jetzt einsteigen kann, glaube ich, mit Grogu als Azubi. Ich finde das übrigens eine sehr lustige Formulierung. Ich hätte gerne so ein T-Shirt irgendwie mit Mando und Grogu als so Handwerker irgendwie. ich glaube, das wird schon schief gehen. Hoffe ich zumindest.
Ja, aber ohne jetzt in Generalkritik für Disney irgendwie abzuschweifen, aber vielleicht haben sie sich da auch irgendwie total verzettelt. Also ich habe eigentlich, ich habe jetzt die Mando-Staffeln und Boba auch nochmal geschaut. Ich checke eigentlich nicht wirklich, warum es Book of Boba Fett gibt. Also es hätte man auch einfach Mando-Staffel 3 nennen können, oder? Also vielleicht noch ein bisschen eine Folge mehr mit Mando im Fokus oder irgendwie sowas zum Anfang, dann hätte das auch als Mandalorian-Staffel getaugt. Und dann hättest du auch nicht das Problem, dass die Leute halt nicht checken, dass es bei nach Staffel 2 dort weitergeht. Und das, also da verstehe ich einfach die Marketingentscheidungen nicht, die sie da gemacht haben, weil es geht immer so viel um Zahlen und Geld und Aktionäre und was weiß ich, und dann schießen sie sowas raus. Das kann ich persönlich jetzt eigentlich nicht nachvollziehen. Und dann haben sie halt auch viele Baustellen aufgemacht, wo die Leute gar nicht wissen, genau wie ihr das gesagt habt, wo das eigentlich herkommt, ne? Acolyte, ich glaube, die wenigsten, die das gesehen haben, wussten, dass es da Bücher irgendwie gibt oder dass es die High Republic gibt oder irgendwie sowas. Oder wussten vielleicht schon, aber gelesen haben wahrscheinlich die wenigsten irgendwas davon. Und dann noch mit dieser Woke-Debatte und so weiter und so, das halt alles irgendwie, keine Ahnung. Aber es ist auch schwierig. Ich glaube, Mando ist einfach das Erfolgreichste gewesen nach dem Sequel. Das mochten auch irgendwie alle. Und da kannst du, glaube ich, am wenigsten falsch machen.
Ja, glaube ich auch.
Aber das mit dem Titel, das ist echt sauwitzig, dass ihr es jetzt ansprecht. Ich hatte gerade letzte Woche mit einem Kumpel hatte ich es drüber, weil ich hatte vor kurzem hatte ich Geburtstag und da waren ein paar Freunde von mir zu Besuch hier und die haben mir quasi als Geschenk so, haben sie mir eine Karte gemacht und ich als Din, also mit Grogu in der Hand, ich als Mando, und dann war irgendwie so ein Text drin und dann quasi, wir gehen gemeinsam der komplette Clan ins Kino. Und die meisten meiner Freunde haben auch alle Star Wars so geguckt, bis auf einer, der hat überhaupt keinen Plan von Star Wars, so wirklich gar nichts, der hat wirklich null Ahnung, aber der hat jetzt auch gemeint, ja, da am Geburtstag da war, er macht jetzt da auch mit und er will jetzt Mandalorian gucken. Und da habe ich ihm zwei Tage später, habe ich ihm auf WhatsApp extra noch geschrieben, ich so, hey, falls du jetzt Mando guckst, du musst Staffel 1 und 2 gucken, dann nach Staffel 2 im Abspann nicht abschalten, sondern die Post-Credit-Scene gucken, dann musst du The Book of Boba Fett gucken und dann die dritte Staffel, weil ansonsten kapierst du gar nichts. Und der so, oh, danke, dass du mir das noch gesagt hast, weil ich meine, woher soll man das wissen? Selbst wenn man auf Disney Plus anfängt zu gucken, kriegt man nicht automatisch nach der zweiten Staffel Book of Boba Fett vorgeschlagen, sondern die dritte Staffel, so Continue to Watch, wo ich dann denke, ja, das ist wirklich so ein bisschen ein Branding-Fail. Und habe ich mir auch gedacht, man hätte das damals wirklich einfach The Mandalorian Book of Boba Fett nennen können. Und meinetwegen dann zum Beispiel so die dritte
Story.
Ja, genau. Und da hätte man so die dritte Staffel unter dem Titel The Book of Bo-Katan oder sowas, wo ja eigentlich auch sie mindestens zu 50% neben denen die Hauptfigur oder neben denen und Grogu ist. Dann hätte das Ganze das viel leichter gemacht. Das ist auch wirklich so eine Sache. Witzig, dass ihr das jetzt eben erwähnt. Aber ja, ich bin mir einfach relativ sicher, dass das zumindest so ein Jon Favreau weiß und auch ein Dave Filoni, und deshalb glaube ich einfach, dass es wirklich eher so eine Adventure-Folge war, und ich meine auch, dass auch eben bei denen angekommen ist, die dritte Staffel war ja, ohne dass ich jetzt sagen würde, die dritte Staffel ist schlecht, mir hat die sehr, sehr gut gefallen, aber ich habe schon so das Gefühl, dass die meisten sagen so, Mandalorian ist dann am besten, wenn es so kleine, in sich geschlossene Abenteuer sind, meinetwegen noch mit ein paar Verweisen, aber wir brauchen jetzt nicht unbedingt die große Story der gesamten Mandalorianer, sondern wir hätten eher wieder gern einfach die beiden auf irgendeinem Abenteuer und dass sie irgendwelche skurrilen Star Wars Figuren, Aliens, was auch immer da treffen und ein paar geile Action-Szenen, und ich glaube, wenn man das bringt, ist da so eine Mehrheit der Leute einfach schon sehr, sehr happy, und ich habe das Gefühl, genau das macht der Trailer auf der einen Seite, auf der anderen, du hast auch schon angesprochen, Nico, so Figuren wie Embo und keine Ahnung, das ist dann doch wieder so, ich meine, klar, du könntest die einfach bringen und nicht näher beleuchten, und ich meine, es kann auch irgendein Kopfgeldjäger sein, der wie auch immer in die Story eingebaut ist, aber es ist dann schon wieder irgendwie so, was für die Hardcore-Fans, und ich meine, selbst jemand, der alles in Live-Action geguckt hat, weiß ja nicht, wer Embo ist, der war wahrscheinlich das letzte Mal in der, wenn ich jetzt grob überlege, war es die sechste oder die fünfte Staffel von The Clone Wars, wo der das letzte Mal aufgetaucht ist. Und ich meine, klar, da kam er ein paar Mal vor und wir kennen ihn alle, aber das hat halt nicht unbedingt immer was zu heißen. Und selbst im Sinne von, wir kennen ihn alle, ich bin jetzt auch kein Spezialist. Ich weiß, dass er diesen Hund immer noch dabei hat und ich weiß, dass er seine Hut auch als genau, so Frisbee werfen kann. Aber so viel über den Charakter weiß ich jetzt eigentlich auch nicht, für das, dass ich mich Star Wars Nerd selbst bezeichne, sage ich mal.
Das geht also mir aber echt ganz so genauso.
Also so viel gibt es aber auch über den, glaube ich, nicht zu wissen, ehrlich gesagt. Ich glaube, der kam gar nicht, hat gar nicht so viel noch bekommen, irgendwie lore-technisch. Ja. Aber du hattest gerade schon angesprochen, dass man da sehr viele skurrile Aliens sieht, um nochmal ein bisschen in die Details vom Trailer zu gehen. Wir waren gerade sehr weit weg, sag ich mal, ein bisschen, ja, bisschen auf der Meta-Ebene
gequatscht. Das kann ich sagen.
Ja, das ist, wir müssten eigentlich mal so ein Bingo machen, irgendwie, was uns alles in den Podcast-Folgen passiert und schweift ab und wäre auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Wir sehen da nämlich auch eine alte, bekannte Alien-Spezies, die auf jeden Fall auf Social Media auch so ein bisschen die Runde gemacht hat, hauptsächlich wegen der Person, die sie spricht. Wir sehen einen Food-Vendor, einen Marktstand irgendwie mit einem Typen, der irgendwie Essen verkauft, ein pelziges, vierarmiges Wesen, was deren Spezies man kennen könnte, wenn man Solo gesehen hat. Da gab es eine Figur, Rio Durant hieß der, glaube ich, gesprochen von Jon Favreau übrigens. Und jetzt gibt's wieder so einen von der Spezies, einen Ardenianer, und der wird von einer, ich würde fast behaupten, noch prominentereren Person gesprochen, im Englischen zumindest, und zwar von Martin Scorsese. Also das ist das hätte ich nicht erwartet, dass irgendwann Martin Scorsese eine, und wenn die Rolle auch noch so klein ist, in Star Wars übernehmen würde, vor allem nach seinen irgendwie Kommentaren, die er mal zu Marvel-Filmen gemacht hat und so weiter. Das kommt ja alles aus demselben Haus. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob Jon Favreau oder Dave Filoni da irgendwie einen guten Draht haben oder wer auch immer. Aber irgendwie haben sie Martin Scorsese daran bekommen. Wer jetzt mit dem Namen nichts anfangen kann, Schande über euer Haupt. Aber der hat so Filme gemacht wie Taxi Driver, Goodfellas, irgendwie eine Kultfigur des alten und auch neuen Hollywoods und auf jeden Fall mit einer der größten Stars, finde ich, die in diesem Film irgendwie stattfinden.
Ist George Lucas nicht mit dem verbandelt gewesen irgendwie?
Kann gut sein.
War doch irgendwie dass er Star Wars sogar ihm auch in seinem Privatkino vorab gezeigt hat und so und wollte doch da Meinungen einholen mit. Wir waren da noch alles dabei, keine Ahnung.
Spielberg, Francis Ford, genau. Coppola, so die ganzen.
Oder verwechsel ich das jetzt gerade mit Coppola? Das kann
auch sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich hätte auch gedacht, dass Scorsese da auch irgendwie mit dabei, irgendwie, dass die kennen die sich nicht alle irgendwie von der Uni. Das war doch irgendwie
Filmhochschule
so,
oder
so, dass
sowas,
dass so ein paar der krassesten Filmregisseure so alle fast zeitgleich irgendwie da an derselben Uni damals waren.
Hm. Naja, wie auch immer, nicht wieder abschweifen.
Ja, auf jeden Fall sehr lustig. Und Din ist da auf jeden Fall auf, wie gesagt, Informationssuche. Also er fragt danach nach einem Hutten und wir sehen darauf auch gleich zwei davon, die wir auch bereits kennen. Erneut aus The Book of Boba Fett. Ist auch spannend, ob die dann nochmal so neu eingeführt werden für diejenigen, die The Book of Boba Fett nicht gesehen haben. Wir sehen da Brother and Sister Hutt. Ich habe nochmal geguckt, also das ist wirklich deren Name. Also die haben keinen Namen oder so, wie Rota oder Jabba oder so. Die sind einfach Bruder und Schwester. Hutt.
Rota, Jabba, Brother, Sister.
Ja, auf jeden Fall sind die Cousins von Jabba selber und haben ja auf Tatooine versucht, dort dann das Machtloch, das Machtvakuum zu füllen, sind gescheitert. Und sie scheinen den Jaren jetzt nicht es scheint ihm jetzt nicht positiv gegenüber gestimmt zu sein. Wir sehen später dann auch eine Szene, wo Din vor den beiden kniet. Irgendwie ihm wird der Helm abgenommen und es wird ganz bedrohlich gesagt, you will suffer. Also irgendwie sind die nach der ganzen Sache auf Tatooine nicht gut auf ihn zu sprechen und scheinen ihn auf jeden Fall zu bedrohen. Inwiefern das dann vielleicht der Mainplot ist oder auch nur so eine Sidequest in der Sidequest, die der Film vielleicht sein wird, werden wir dann sehen. Ist auch spannend, ob das Ganze, wo das Ganze stattfinden wird. Es gab bereits Theorien, weil man auch diese vom Dschungel überwucherte Airbase sieht, dass das Ganze tatsächlich auf Nal Hutta stattfinden könnte, also die Heimatwelt der Hutten, die wir ja auch schon zum Beispiel aus Clone Wars kennen. Könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass nachdem es auf Tatooine nicht geklappt hat, die Cousins sich dahin zurückgezogen haben in ihre Heimat.
Naja, man sieht ja in Boba Fett auch, dass sie Black Crescenten da anheuern, um Boba Fett irgendwie zu killen. Und der war ja auch ein Gladiator. Und da sieht man ja auch dann nochmal diese Arena-Szene im Trailer. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie halt dann ihn quasi verdingen, um da in der Arena zu kämpfen oder irgendwie sowas in der Richtung.
Ja, und das ist auch spannend. Also wir sehen ja auch diesen, also irgendwie wieder ein Stadtsetting, wo das genau ist, wo dann auch dieser adianische Koch zu sehen ist. Ich gab schon Theorien, dass das vielleicht sogar nach Shadar irgendwie ist, auch wieder ein Deep Cut aus dem Star Wars Universum. Ja. So, Coruscant kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ja, ist auf jeden Fall spannend, weil ich glaube aber, die Arena ist dann auch auf diesem Planeten, welcher auch immer das dann sein wird, weil wir später auch sehen, wie halt irgendwie Monster aus dieser Arena ausbrechen und die dann halt in dieser Stadt irgendwie Alarm machen. Ja, es ist halt wieder diese Frage, wie das dann alles irgendwie zusammenhängt, wie denn in dieser Arena landet, wo wir dann auch den dritten Hutten in diesem Trailer sehen, einen, den wir vor langer, langer Zeit das letzte Mal gesehen haben, in sehr, sehr viel kleiner und sehr, sehr, sehr weniger Buff irgendwie. Und zwar ein weiterer Verwandter von Jabba, und zwar sein Sohn dieses Mal, Rota, den Hutten.
Ist das wirklich bestätigt?
Ja, das ist schon lange bestätigt sogar.
Ja, okay.
Ja. Das war ja die große Nachricht, dass Jeremy Allen White, genau, bekannt aus unter anderem The Bear oder Shameless, dass der den sprechen wird oder spielen wird. Und dann waren schon alle verwirrt, das ist jetzt eine Figur, die man zurückbringt. Also Rota der Hutte hatte seinen ersten und letzten Auftritt im Clone Wars Film, der damals erschienen ist. Musste damals von Anakin und Ahsoka gerettet werden. Ja, sehr kuriose Figur und auch sehr kurioses Charakterdesign. Es ist nicht das erste Mal, dass wir einen Hutten sehen, der einfach absolut muskelbepackt ist, aber auf jeden Fall das erste Mal so in Live-Action. Und es ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die da getroffen wurde.
Ich frage mich hier in der Szene vor allem dann oder an der Stelle mit dem Gladiatorenring und so weiter, inwieweit eben Rotter antagonistisch ist im so zu Din, weil wir wissen ja, bei Gladiatoren, die sind alle nicht unbedingt freiwillig da. Also ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass die Cousins vielleicht entweder irgendwie Angst vor ihm haben oder irgendwas, weil er ja im Prinzip, ich weiß jetzt nicht, wie die genaue Familiendynastie der Hutten aufgebaut ist, aber es gibt ja da nicht mehr so viele. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er vielleicht nach denen ihrem Gesetz oder was auch immer irgendwie so ein Anrecht auf Jabbas Imperium, ehemaliges Imperium hat, oder zumindest, dass sie sich davor fürchten, dass er ihnen die Macht streitig machen könnte. Und da könnte ich mir dann schon gut vorstellen, dass Din vielleicht von ihnen auch eine Art Auftrag kriegt, unter Zwang, hey, du musst dich gegen ihn stellen oder was auch immer. Sind alles wilde Theorien, aber ich nehme einfach mal an, dass das alles nicht so ganz den Anschein hat, wie es jetzt so direkt wirkt, und wer weiß, ob der nicht vielleicht sogar im Endeffekt dann ein Verbündeter von Din und Grogu im Laufe der Geschichte wird, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ja, finde ich eine plausible Theorie auf jeden Fall. Ist natürlich auch die Frage irgendwie, wie der sich entwickelt hat. Ich habe gar nicht mehr Erinnerung, wie der so im Clone Wars Film drauf war.
Ich auch nicht.
Also kann sein, dass er so richtig nervig war. Kann auch sein, dass er gar kein einziges Wort gesehen hat, gesprochen hat. Aber ich habe diesen Film seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr spannende Entscheidung, dass man diesen Charakter zurückholt. Ist natürlich auch so ein bisschen irgendwie so ein poetisch, irgendwie nach, was weiß ich, fast 20 Jahren irgendwie bringt Dave Filoni eine seiner ersten Figuren irgendwie aus einem seiner ersten Machtwerke da irgendwie zurück.
Ja, also Der erste und der zweite Kinofilm, an dem Dave Filoni beteiligt war, hat den Sohn von Jabba im Cast.
Genau. Wir sehen diese Dschungel-Airbase, wo auch irgendwie irgendwelche Droiden rumlaufen. Wie gesagt, Ähnlichkeit zu Nal Hutta ist auf jeden Fall vorhanden. Und dann sehen wir eben auch diese Szene, wo Embo in der Nacht im strömenden Regen auf ein Haus zuläuft, was eine sehr starke Ähnlichkeit mit der Bleibe von Dins Haus auf Navarro zu tun hat. Also halte ich auch für plausibel, dass Embo von wem auch immer, ob es jetzt der imperiale Schattenrat war, ob es die Hutten war, da auf Mando und Grogu angesetzt wird. Freut mich auf jeden Fall, dass wir das auch wieder sehen, dass es auch wieder Szenen auf Navarro gibt, weil das hat mich immer sehr gefreut in der Serie, dass man immer so gesehen hat, wie dieses Kaff sich so weiterentwickelt hat zu so einer vernünftigen Handelsstadt. Da war auch die Frage, ob man tatsächlich irgendwie nochmal, tatsächlich bevor seinem Tod, Szenen mit Carl Weathers gedreht hat, der Greef Karga gespielt hat in der Serie und 2024 leider verstorben ist. Ich glaube nicht. Wer weiß. Vielleicht gibt es da dann aber auch so einen kleinen Hinweis irgendwie, was mit der Figur passiert ist.
Es gibt irgendwo zumindest ein Easter Egg. Ich habe es gerade eben im Trailer nochmal gesucht. Und zwar ist es da bei dieser Ausbruchsszene, genau, da ist ein Schriftzug an der Tür und in Aurebesh, in der Star Wars Sprache. Und wenn man den übersetzt, heißt es Weathers und
Apollo.
Was
war Apollo Creed in Rocky gespielt hat.
Wahrscheinlich so seine größte Rolle, würde ich jetzt mal sagen, für den, wo ihn zumindest die meisten kennen sollten. Schöne Hommage an ihn, weil das habe ich auch schon gedacht, wenn wir dann nach Navarro zurückkommen, wird es auf jeden Fall traurig zu wissen, dass wir ihn vermutlich nicht mehr sehen, weil der war schon wirklich, also erstens mal ein saucooler Typ außerhalb, so alles, was man an Interviews und alles und so von ihm mitbekommen hat. Und auch die Figur des Greef Karga war ja wirklich seit Anfang an bei Mandalorian dabei und einfach auch eine schöne Story, wie die beiden von Antagonisten oder von gemeinsamer, ja, eher als Auftraggeber, Gildenchef, und dann waren sie sich feindselig gegenübergestellt und wurden danach dann zu richtigen Freunden, die gemeinsam halt eben dieser ganzen Stadt helfen, sich von all den Ereignissen da wieder zu erholen und da das Leben wieder schön zu machen. Das war einfach auch eine schöne Story, und ja, schade, dass er nicht mehr dabei ist.
Ja, auf jeden Fall. Wir sehen außerdem im Trailer sehr viele schnell geschnittene Einstellungen von Grogu, wie der irgendwie scheinbar alleine unterwegs ist. Also da ist unter anderem dieser Shot, wo er in diesem kleinen Wagen mit den drei Enzelans zusammensitzt. Da gibt es ja auch zum Beispiel jetzt ein Lego-Set, irgendwie was rausgekommen ist. Also es gibt anscheinend auch ein ganzes Schiff, was so in Enzellen-Größe gebaut wurde. Also ich glaube, wir werden noch ein bisschen mehr von diesen Enzellen sehen. Ich habe da mich auch gefragt, ob es irgendwann einen Punkt in dem Film geben wird, wo Mando und Grogu getrennt werden. Das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen, weil es eben sehr viele Shots gibt, wie gesagt, wo Mando alleine zu sehen ist und wo Grogu alleine zu sehen ist. Und ich kann mir halt vorstellen, dass Mando dann vielleicht irgendwie von den Hutten halt irgendwie entführt wird. Grogu irgendwie schafft zu verschwinden und dann irgendwie dieses Abenteuer mit den Enzelans hat, während Mando sich dann irgendwie dort herumschlagen muss mit den Hutten. Das wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen. Wir sehen auf jeden Fall Grogu auch in seiner, in Anführungszeichen, Rüstung, auch wenn ich das ein bisschen crazy finde, das Rüstung zu nennen. Es ist mehr so eine Brustplatte einfach nur. aber auf jeden Fall schön, dass er die trägt und auch einfach nochmal seinen Status als Mandos Azubi oder halt als Foundling nochmal unterstreicht. So.
Ja, die beiden getrennt, das habe ich mir auch notiert. So könnte ich mir vorstellen, dass das einer so der thematischen Schwerpunkte ist. Vor allem eben für Grogu, dass er halt sein Trauma überwinden muss, was wir ja schon in der Serie gesehen haben, dass er damals als kleines Baby während der Order 66 aus dem Jedi-Tempel von Kelleran Beck, dem Jedi-Meister, gerettet wurde und dann in irgendein Schiff, das irgendeine Verbindung zu Naboo hat, abhaut. Und das ist jetzt wohl auch vor kurzem in einem neuen Comic, der rauskam, über Jar Jar und Kelleran Beck irgendwie bestätigt worden, dass die beiden sich definitiv kennen und da es wohl einen Zusammenhang gibt. Aber da frage ich mich halt auch eben, wie hat das dann Platz in einem Film? Weil ja, es würde thematisch deutlich Sinn machen, auch nach dem Off-Text, den wir hier hören, wo Din sich eben Gedanken macht, so hey, Grogu, der wird viele hundert Jahre länger wie er leben und er kann halt nicht ewig auf ihn aufpassen. Gleichzeitig wissen wir, Grogu, der hat ziemlich viel verstecktes Potenzial. In der dritten Staffel war er schon deutlich agiler und hat deutlich mehr gemacht, wie eben in den ersten zwei Staffeln in der Serie. Auch hier sehen wir ihn jetzt, also wie er wirklich nicht mehr nur das kleine Baby ist, das irgendwie in seinem Wagen mitfliegt oder der bei Din irgendwie an ihm dran sitzt oder in der Tasche drin ist, sondern der ist eine richtige Figur geworden, der wirklich dann eben, wie es im Trailer gezeigt wird, einen eigenen Handlungsstrang im Film wahrscheinlich bekommt. Und bin gespannt, was der Kleine da macht. Ich habe schon gesagt, vielleicht spricht er ja tatsächlich sein erstes Wort in dem Film oder irgendwas in der Richtung. Aber ich glaube schon, dass es für ihn ein richtiger Schub gibt. Wir sehen ihn auch, das, was wir hier als Cover für unsere heutige Folge genommen haben, wie er in einem Waldsetting, was ganz stark an Dagobah erinnert. Das wird vermutlich nicht Dagobah sein, aber Dagobah, nochmal kurz, ist der Planet, auf dem wir den alten Meister Yoda zum ersten Mal treffen. Und wir sehen hier eben Grogu, wie er dort sitzt und meditiert. Haben wir schon einmal gesehen auf Tython damals in der zweiten Staffel. Und ich könnte mir halt schon vorstellen, dass Grogu da noch irgendwie sein Potenzial freischaltet, dass vielleicht auch Grogu dann jetzt derjenige ist, der dann Din aus irgendeinem Gefängnis, aus den Klauen von dieser Arena, aus was auch immer, retten muss. Und er trifft auch irgendeinen Alien, konnte ich nicht zuordnen.
Ja, ist auch neu, glaube ich. Also ich habe das auch nochmal gesucht und irgendwie auch Google Reverse Image Search gemacht und ich habe nichts dazu gefunden und auch überall, was ich mir noch durchgelesen habe zur Analyse, beschreibt auch irgendwie, it's an unknown creature, irgendwie wissen wir noch nicht, was das ist. Mhm. Ja. Also ich kann mir auch total vorstellen, dass das so ein Schwerpunkt wird. Also es gibt ja auch dieses eine Quote in dem Film, wo Din halt drüber redet, dass halt Grogu auch halt ihn auf jeden Fall alterstechnisch ja überdauern wird. Also wir wissen ja, wie alt Yodas Spezies werden kann. Und er halt nicht immer für ihn da sein wird. Also die längste Zeit seines Lebens wird er nicht für ihn da sein. Und dass er ihn halt eben auch darauf vorbereiten möchte. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass das eben so ein Punkt sein wird, dass Grogu dann auf diesem Dschungelplaneten irgendwie landen wird. Also dort, wo wir diese Kreatur sehen, das ist zwar dann irgendwie nachts irgendwie so, aber da sehen wir im Hintergrund auch irgendwelche Bäume. Ich habe auch schon Theorien gelesen, dass das halt eben Dagobah sein könnte oder Endor, der Mond von Endor, oder hast du nicht gesehen, mal gucken, vielleicht ist auch irgendein anderer neuer Dschungelplanet,
ich
wer weiß.
Ich könnte mir eher vorstellen, dass es vielleicht tatsächlich einfach Nal Hatta wieder ist. Also ich meine, wir haben den Planeten bisher nur in The Clone Wars gesehen, da hat er ein bisschen mehr sumpfig und mehr grünlich düster und so gewirkt, aber ich meine, es ist erstens nochmal eine Übersetzung in Live-Action und das sind ja auch ein paar Jahre vergangen. Vielleicht hat sich das einfach auch verändert. Also, aber natürlich könnte es auch ein ganz neuer Planet sein. Sieht halt nach klassischem Dschungel-Setting aus. Und ja, mehr kann man dazu wahrscheinlich auch einfach nicht sagen. Es könnte auch, wie hieß er bei Star Wars 9, Asian Kloss sein. Ja. Aber das sah ja eigentlich auch nur aus wie der Waldmond von Endor, mehr oder weniger. Und ja.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dieses neue Alien für eine Rolle spielen wird. Es fragt ja Grogu auch, are you afraid? Irgendwie, vielleicht hat das auch so eine meisterhafte Rolle. Wir werden es
vielleicht erfahren. Wird Grogu auch so eine Art Dagobah-Moment einfach dort erleben, eben wie Luke, dass er vielleicht auch, also wir wissen ja, es gibt verschiedene machtsensitive oder Orte, an denen die Macht besonders stark wirkt und wo dann eben auch ein Jedi, eben Luke auf Dagobah oder Rey zum Beispiel auf der Höhle oder in der Höhle in Ahch-To sich einfach irgendeinem Trauma, irgendeine Angst stellen muss, um dann irgendwie zu einer Realisation, in welche Richtung auch immer, zu kommen und dadurch selber gestärkter zu sein, weil wir wissen ja, ein Jedi nur dann, wenn sie quasi auch geistig gefestigt und klar sind und nicht irgendwie Angst haben, nicht verwirrt sind, unklar über die Zukunft sind, sondern eher dann, wenn sie halt einfach mit Selbstvertrauen und mit Vertrauen in die Macht an die Sache rangehen, na, dann können sie ihr volles Potenzial entfalten. Und das wird ja dann auch irgendwie schon eben die Meditation und alles darauf hinweisen, dass es vielleicht so ist. Und wir wissen ja auch noch gar nicht, was Grogu alles damals bei Luke in seiner Zeit, als er bei ihm trainiert hat, alles gelernt hat. Weil das hat Jon Favreau auf irgendeiner Spielzeugmesse, wo er vor kurzem, ich glaube, du hast es vorhin angesprochen, zu Gast war, wo halt gefragt wurde, ja, was kann er denn über den Film sagen? Hat da nur einer seiner Sachen, war halt eben, dass Grogu eben deutlich mehr in dem Film machen wird, wie wir ihn vorher in der Serie haben machen sehen. Und einen hat dann als Begründung halt auch genannt, ja, er hat ja schließlich auch bei Luke Skywalker trainiert und so die Früchte dieses Trainings werden wir wohl auch teilweise in dem Film eben wiedersehen.
ich will es hoffen. Also bisher sehen wir in dem Trailer, glaube ich, nur, dass er irgendwie diesen Mausdruiden da zerlegt, was jetzt nicht die größte aller Bedrohungen ist im Vergleich zum Beispiel mit dem Matthorn aus der ersten Staffel. Aber ja, kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass das dann auch mehr so Momente, sehr, sehr klimaktische Momente sein können, die man jetzt im Trailer natürlich nicht zeigen möchte. Genau, wir kommen langsam auch schon zum Ende des Trailers, von den Sachen, die wir so sehen. Noch sehr eindrucksvoll, eins der Bilder, die sie auch als Still danach nochmal gezeigt haben, war Din, der in irgendeinem, weiß ich nicht, sieht aus wie so eine Kanalisation steht, auch ohne Helm wieder, und einer weißen Dragon Snake gegenübersteht. Das ist dieses riesige Schlangen-drachenartige Wesen, was wir auch bereits aus Clone Wars kennen. Und aus, habe ich dann auch gelesen, das ist wohl das gleiche Vieh wie aus Episode 5 auf Dagobah, was dann sich da durchs Wasser schlängelt. Ist wohl das gleiche Wesen. Und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, kommen die ursprünglich von Nal Hutta und sind dann aber auch irgendwie so ein bisschen, haben sich dann auch irgendwie auf Dagobah verbreitet oder umgekehrt. Irgendwie so war das auf jeden Fall. Spricht auf jeden Fall für beide Standorte, dass die in diesem Film irgendwie vorkommen könnten. Nal Hutta wahrscheinlicher als jetzt irgendwie Dagobah. Fand ich aber auf jeden Fall auch spannend. Ich kann mir vorstellen, dass das auch relativ kurz nach dieser Szene mit den Huttengeschwistern ist, weil, wie gesagt, Din da seinen Helm auch nicht auf hat. Genau. Ansonsten, ja, der Trailer endet dann, ach, ganz vergessen, zwischendrin sehen wir auch noch ein paar kurze Shots von Sepp relativ zum Ende des Films.
Mit Stormtroopern, also diesmal keine Snowtrooper, sondern man sieht, das ist, ich habe mal geguckt im Trailer, es ist circa bei 1:32:33, wo er da in einem Gang da kämpft, meinst du das? Oder?
Ja, genau.
Da, ja, das sieht
spricht
man,
dann ja einmal noch kurz
genau. an. Und also weil vorher, es geht so schnell vorbei und Stormtrooper, Snowtrooper, es sind beides weiße Rüstungen, ist manchmal nicht so leicht zu unterscheiden bei so schnell geschnittenen Bildern, aber es ist definitiv Stormtrooper, die ganz klassisch in ihren Rüstungen sind, wie wir sie aus der Originaltrilogie kennen.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend auch zu sehen, was seine Rolle im Film sein wird. Das geht jetzt aus dem Trailer noch nicht so ganz hervor. Wir haben ja in Live-Action bisher nur in Staffel 3 kurz gesehen, wie er sich mit denen unterhält. Auf jeden Fall ist er da auch irgendwie mit diesen New Republic Rangers am Anbandeln. Was ich ein bisschen befremdlich fand, es gab so ein Bild, wo man ihn so einen Ganzkörper gesehen hat, ich glaube noch aus Staffel 3, und das ist mir erst aufgefallen, dass der ja an den Füßen Fußnägel jetzt hat. In Live-Action. Das fand ich, also wenn, ihr müsst euch das mal, sucht mal irgendwie Sepp Live-Action und dann guckt euch das mal an. Ich fand das sehr komisch, weil er hat sowohl, also in Rebels hat er keine Fußnägel und wir haben ja zum Beispiel, wenn es darum geht, so ein, ich habe gerade den Namen seiner Spezies vergessen, aber wenn es darum geht, so seine Spezies in Live-Action zu sehen, haben wir zum Beispiel auch Jarrow Tarpal
Lazat heißen die.
Lazat, danke. Haben wir auch Jarrow Tarpal aus Jedi Fallen Order der auch sehr realistisch, sag ich mal, aussieht, gesehen. Und der hat auch keine Fußnägel. Und jetzt hat aber Sepp...
Oh ja, ich sehe es.
Hat Sepp Fußnägel. Und ich finde, das sieht so komisch aus. Ich finde, das sieht aus, als hätte er einfach 4 oder 5, wie viele, das sind Daumen einfach an seinem Fuß. Und ich finde das ganz schlimm. Ich hoffe, es wird nicht zu viele Shots von seinen Füßen gehen. Ich weiß nicht, warum die jetzt plötzlich Fußnägel haben. Bisher gab es keine.
Es erinnert mich an die Diskussion damals bei The Force Awakens. Ich weiß nicht mehr, ob es irgendein Teaser-Trailer oder irgendwas war, wo man die Szene sieht, in der Chewie so eine Bombe oder Thermaldetonator oder was auch immer, wo am Ende dann, wo kurz nach dem Spoiler-Alarm Han Solo gestorben ist, wo sie dann da diesen Hangar da oder wo sie drin sind, sprengen. Und da sieht man so von nahem seine Finger zum ersten Mal. Da war damals auch so eine krasse Diskussion. Was? Wookies haben so richtige Hände mit Fingern, wo man so eindeutig sieht. Und da waren die Leute damals auch sehr an- oder auch abgeturnt, je nachdem, wie man es nennt. Auf jeden Fall wurde da viel drüber diskutiert.
Das jetzt haben wir die xenophobe Einstellung hier bei
Also ich habe jetzt, also hätte der immer diese Nägel gehabt, dann wäre es ja okay. Also ich finde es halt komisch, dass es jetzt so plötzlich dazu kam, weil wie gesagt, wer in Rebels hatte Sepp keine Nägel, Jarrow Tarpal in Fallen Order hatte keine Nägel an seinen Füßen und es war auf jeden Fall eine weirde kreative Entscheidung. Also ich glaube, das hatte er auch schon in Staffel 3 von Mandalorian. Das ist mir nur jetzt wieder aufgefallen, weil irgendjemand dieses Bild nochmal gepostet hat. ansonsten finde ich
fandest du es auch komisch, dass die Leko von Ahsoka in Live-Action sich verändert haben?
Nee, also die sind ja einfach nur ein bisschen kürzer geworden.
Aber es sind anders.
Ja, aber ich finde, es ist ein größerer Unterschied, dass etwas kürzer wird aus praktikablen Gründen, weil das Kostüm einfach sonst scheiße für Rosario Dawson zum Bewegen gewesen wäre, als wenn man einem sowieso schon CGI-Charakter jetzt halt, also es ist jetzt kein Dealbreaker aber für mich, ich finde, es sieht einfach komisch aus.
Ich finde da gar kein richtiges Bild davon.
Warte, ich such dir das raus.
Such das mal raus.
Ihr müsst so lange weiterreden, weil ich muss kurz googeln.
Ja, ja, okay. Genau, dann würde ich mal ganz kurz da nochmal einsteigen. Tom, du fandst es ja auch, du hast vorhin gemeint, mit warum Sepp denn da überhaupt so dabei ist. Und ich meine, aus der technischen Sicht ist die Erklärung für mich vermutlich, die haben weitaus mehr Budget pro Minute für so einen Film wie eine Serie. Deshalb sitzt er wohl in der Serie auch einfach nur in der Bar und hat eine kleine Sprechrolle. Aber das erklärt halt immer noch nicht, warum muss man da jetzt Sepp einbauen? Und ich meine, da bin ich jetzt auch sehr gespannt, ob das einfach nur so ein, ja, Filoni hat halt Bock, alle seine Rebels-Leute jetzt in Live-Action irgendwie unterzubringen. Oder ob Sepp dann halt auch wirklich eine für die Geschichte wichtige Rolle einnehmen wird. Und da bin ich auch echt noch gespannt, was der Trailer für mich so ein bisschen suggeriert. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Minute das ist, aber dass wohl die Adelphi-Basis irgendwie vom Imperium angegriffen wird. Da gibt's nämlich irgendwo so einen Shot, wo so ein kleiner Speeder oder irgendwas an einem Strand explodiert. Und das sieht für mich so relativ eindeutig nach diesem Adelphi-Strand aus, weil wir da so eine Mischung aus sandig und grün haben und dann eben nochmal Sepp in dieser Innenaufnahme, die weder nach der Location aussieht von dem Gladiatorenkampf noch irgendwie Richtung Hutton-Basis, sondern ich könnte mir halt gut vorstellen, dass das vielleicht dieser noch nicht gezeigte dritte Akt ist, dass halt aus irgendeinem Grund die Imperialen rauskriegen, woher die New Republic ihre Angriffe auf das Restimperium startet und dass sie dann irgendwie halt versuchen, die Adelphi-Basis auszuschalten und vielleicht wird dann das große Finale, von dem wir noch nichts gesehen haben, dass dann Mando und Grogu eben nach ihrer Quest da eben von Na Shaddaa vielleicht abhauen, aus diesem Gladiatorenring ausbrechen und dann zurück müssen, um der New Republic auf Adelphi zu helfen, zum Beispiel.
Also ich habe ja kein Problem damit, dass Sepp dabei ist. Ne?
Nee, also, ich finde das ja auch. Habe ich auch nicht behauptet.
Ich finde, also es wie gesagt vorhin, da stellt man sich halt Fragen. Wenn der jetzt da auftaucht und alle anderen Charaktere in Ahsoka auch dabei sind, dann muss halt irgendwann mal der Punkt kommen, wo die Ghost Crew wieder am Start ist, ne?
Yes.
So. Ja. Und den Moment, der wird, glaube ich, mit aufgebaut hier. Und was mich halt auch freuen würde, ist, wenn, also ich habe das so ähnlich interpretiert, wenn es dann wirklich wieder eine Raumschlacht geben würde, weil man hat ja eigentlich alle Assets dafür parat. Du hast diese Delphi Base, du hast irgendwelche TIE Fighter rumfliegen, hat man auch gesehen oder täusche ich mich gerade?
Ich glaube, wir haben keine TIE Fighter. Nee,
keine, so okay, andere. Dann hat man das nicht gesehen, dann war das in meiner Fantasie. aber man hat auf jeden Fall irgendwelche X-Wings starten und landen sehen und diese Basis und so. Und wenn man die eh schon rumstehen hat, dann können die doch auch kämpfen. Aber weiß nicht, wie das Budget wieder da ist. Die Razor Crest wäre auch dabei. Also fände ich cool, wenn es einen Raumkampf gibt.
Ah, nee, Tom, du hast tatsächlich, glaube ich, recht. Ich bin mir nicht sicher, ob es TIE Fighter ist. Es könnten aber zu TIE Interceptor sein. Ich habe gerade noch mal, also nicht in dem Trailer, sondern in dem Trailer von vor 4 Monaten oder wann der war. Da ist ungefähr bei, wenn jetzt jemand noch mal da reingucken will, bei, da sieht man auch noch mal Sepp kämpfen und so. Und bei Minute so, eben hatte ich es doch noch, genau, bei so 40 Sekunden circa sieht man, wie die Razor Crest, durch so Wolken taucht, verfolgt von ein paar Schiffen, die ganz klar nach so TIE Interceptors irgendwie aussehen. Mhm. Ja, hast du doch quasi recht gehabt. Ja, wer weiß, vielleicht ist das dann am Ende noch das, was wir noch nicht sehen. Ich meine, im Endeffekt kann auch was ganz anderes noch in dem Film passieren. Ich hoffe ja auch nach wie vor, dass einfach in den Trailern so gewisse Sachen einfach uns vorenthalten werden. Und ich hoffe da vor allem, dass sich eben Dave Filoni und Jon Favreau durchsetzen können. Die haben ja schon öfter in den Interviews auch auf der Celebration und so gesagt, eigentlich würden sie gerne gar nichts zeigen und einfach, hey Leute, hier geht in den Film. Sie wissen natürlich selber, so funktioniert das Business nicht. Aber die sind schon nicht so heiß drauf, vorab Informationen zu geben und machen das eigentlich nur, weil sie es halt wirklich müssen. Und da ist halt dann die Frage, inwieweit hat dann da Disney als Überkonzern die Hand und sagt, hey, wir brauchen einen Trailer. Und wir wissen ja auch, so Trailer sind nicht immer unbedingt von den Regisseuren oder wem auch immer gefertigt, die auch den Film machen. Wahrscheinlich auch wieder hier die Musik, die wir in dem Trailer sehen, hat wahrscheinlich überhaupt nichts mit der Musik von der Serie zu tun. Das ist wahrscheinlich einfach nur irgendein Trailer-Komponist, der da irgendwie ein paar bekannte Star Wars und Mando-Themes miteinander zusammengemischt hat, damit es sich irgendwie cool anhört. Aber ja. Nico, hast du in der Zwischenzeit...
Ich habe das Bild von Sepp habe ich in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt. Sowohl jetzt, wie er jetzt aussieht und wie er damals in Rebels aussieht. Ich möchte nochmal sagen, ich finde das nicht schlimm, wenn sich Sachen verändern. Ich verstehe nur einfach nicht, warum er jetzt halt Fußnägel hat. Und ich finde, es sieht einfach ein bisschen befremdlich aus.
Wir gucken mal, ob wir das Bild irgendwie in den Shownotes verlinken können. Ansonsten ja, also bei mir hat die Suchfrage Sepp Live Action Star Wars bei Google dazu geführt, dass ich als vierten Vorschlag so ein Reddit-Bild bekommen habe.
Aber ja, man findet auf jeden Fall so ein Ganzkörperbild, was aus irgendeiner Enzyklopädie rausgenommen wurde. Da sieht man auf jeden Fall seine Füße auch in voller Gänze und die vier Fußnägel pro Fuß.
Also jetzt, wo du es sagst, finde ich es eigentlich seltsam, dass er in Rebels keine hatte.
Ja, vielleicht in Rebels war ja das Budget nicht so hoch. Vielleicht hat halt einfach das Animationsbudget für die Fußnägel damals nicht gereicht und als sie dann das Spiel gemacht haben.
Für die pelzigen Arme war auch nicht hoch genug.
Und als sie dann das Spiel gemacht haben mit Jarro Topal, haben sie gedacht, ja, die haben keine Fußnägel. Und weil sie bei Rebels halt abgeguckt haben. Und jetzt sind halt Fußnägel dabei. Es wird mysteriös bleiben.
Vielleicht hatten die sich die halt auch einfach nur komplett weggeknipst. Und jetzt dachte sich Sepp S. in seiner wilden Ära und hat die jetzt wieder wachsen lassen. Ich habe keine Ahnung.
Ja, wer weiß, ja. Das kann natürlich alles möglich sein.
Wieso hat er eigentlich einen blauen Fliegeranzug?
Hatte er in Staffel 3 von Mandalorian. Ich vermute, weil er das geflogen hat.
Ja, wahrscheinlich wird er wohl...
Wieso sind die nicht mehr orange?
Wann? Ich weiß gar nicht, ist das Blaue nicht von so einem...
Y-Wing oder so?
Ja, oder U-Wing oder irgendwie sowas. Warte mal, das müsste ich jetzt auch... Irgendwie kommt mir der blaue Anzug zumindest bekannt vor. Ja, okay. Es ist tatsächlich ein U-Wing-Pilot. Nicht komplett. Aber nah dran. Also wenn man U-Wing-Pilot eingibt, ist es zumindest so blau-weiß. Und sehen wir nicht sogar irgendwo einen U-Wing auf Adelphi landen? Vielleicht ist es dann selbst Raumschiff in dem Film.
Ja. Das tun wir.
Aber Raumschlacht ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir hier nämlich mal notiert auch, was sehen wir denn im Trailer nicht? Und ich hoffe, dass es auch, wie ihr schon gemeint habt, eine Raumschlacht gibt, weil eine Raumschlacht gehört einfach zu einem guten Star-Wars-Film dazu. Und selbst wenn der Film so schon sehr gut ist, durch eine Raumschlacht kann er nur besser und nicht schlechter werden.
Und vielleicht sehen wir ja da dann doch noch den N1 mit Pelimotto drin und AR-5 oder irgendwie so irgendein Blödsinn. Das wäre halt cool.
Oder Grogu fliegt selbstständig den N1.
So. Ich mag die Idee mit Melipotto mehr. Und in dem Cockpit für den eigentlich Astromech-Droiden oder Grogu sitzt dann so ein Java einfach.
Ja, genau. Oder einer von den Pit-Droids.
Ja, alles möglich. Max Rebo.
Genau.
Der ist in die Luft geflogen in Book of Boba, oder?
Ich weiß nicht. Du hast es also am letzten von uns
gesehen. Du hast vor kurzem noch geguckt, Thomas.
Ja, ich glaube, dass Gaza sagt da sogar irgendwie Play it, Max oder so. Bin mir nicht sicher. Also er scheint es wohl schon zu sein und dann sprengen die Pikes doch das ganze Etablissement in die Luft.
Boah, ich weiß es nicht.
Vielleicht war er dann gerade pinkeln und.
Ja, Max Schübe überlebt alles, der ist unsterblich.
Zu lange her. Aber ich plane auch nochmal irgendwie einen Rewatch einzubauen. Zum Glück ist ja jetzt hier wieder die drei Staffeln plus Book of Boba Fett sind ja zum Glück echt relativ überschaubar von der Länge. Das schafft man auf jeden Fall gut. Was sind das? 30 Folgen insgesamt knapp oder so, da nochmal Rewatch zu machen.
Ich weiß nicht, Book of Boba Fett hatte ja ein paar Folgen, hatte glaube ich 9 Folgen oder weniger.
Ja, das ist nicht weniger, ich glaube 5, 6 oder so nur.
Ah ja.
Ich
muss auch nochmal gucken. Und ich glaube, wir sind jetzt aber auch mit den ganzen Sachen, die wir im Trailer gesehen haben, durch.
Zumindest fällt mir nichts mehr ein.
Es sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die im ersten Trailer gezeigt wurden, die jetzt im zweiten nicht mehr zu sehen waren. Aber da haben ja Tom und du und Dennis, habt ihr drüber gesprochen. Also hört da gerne nochmal rein für eine detaillierte Analyse dieses Trailers. Ich fand es auch spannend, einige Publikationen, nicht Star Wars selber, haben das aber auch schon als irgendwie finalen Trailer gelabelt, was ich ein bisschen schwierig finde, weil das glaube ich nicht.
Mit Sicherheit nicht. Wir wissen alle, spätestens kurz vor Filmbeginn, da kommt wahrscheinlich so alle 3 Tage irgendwie auf Instagram oder so irgendein neuer Teaser-Trailer mit neuen Sachen raus. Das ist dann nämlich immer die Zeit, wo ich so versuche, mich komplett aus allem rauszuhalten. So, ich gucke mir auch niemals einen finalen Trailer an, weil bei so einem wirklich offiziell getitelten finalen Trailer wird leider oft sehr, sehr, sehr viel gezeigt, was mir so ein bisschen die Freude dann einfach so vorwegnimmt. Und ich denke dann auch immer, ey, wenn es jetzt noch 2, 3 Wochen ist, dann warte ich dann lieber.
Egal. Ja. Wir werden es uns angucken, auch wenn wir gar nichts gesehen hätten. Also passt schon, aber irgendwie müssen wir ja hier Content für die Podcast-Maschinerie machen.
Genau. Was ich mir noch notiert habe, das ist so ein bisschen ein Ärgernis, was ich selber hatte und falls es da jemand auch so ging, die Trailerqualität fand ich relativ mittelmäßig am Erscheinungstag und habe mich dann auch gefragt, so hey, YouTube kann doch mittlerweile eigentlich echt ziemlich viel, warum ist der Trailer hier nur in Full HD in Anführungsstrichen und teilweise echt mit so einer geringen Bitrate, also dass dann so leichte Pixel oder Unschärfe einfach ist bei vor allem so dunklen Szenen oder was auch immer. Und tatsächlich ist dann aber jetzt seit dem 18., also am 17. kam ja glaube ich der Trailer raus, oder? 17., ja genau. Und seit dem 18., also Stand der Aufnahme gestern, ist der Trailer auch in 4K verfügbar. Also es ist der gleiche Trailer, man kann jetzt aber die Auflösung ordentlich hochschrauben und wenn man das so wie ich auf einem großen Fernseher guckt, sieht der Trailer jetzt deutlich, deutlich besser aus und der Trailer hat es echt verdient, in der Auflösung geguckt zu werden, weil so, glaube ich, soll das Ganze auch aussehen. Und ich frage mich einfach, warum es nicht schon am Tag 1, wo wahrscheinlich die meisten Leute das gucken, das schon verfügbar war. Aber auch das wird wohl ein Mysterium bleiben und wir werden es ähnlich wie die Fußnägel wohl nie rausfinden.
Ja, das ist auch so ein spannendes Thema, was auch diskutiert wurde und ja auch im Vorfeld, als das überhaupt erst angekündigt wurde, dass es diesen Film geben wird. Wie wird das Ganze aussehen? Wird es einfach aussehen wie eine normale Mando-Folge oder hat es auch also ich finde, Mando sieht sowieso schon gut aus, die Serie. Also ich finde gerade die ersten beiden Staffeln, die dritte Staffel hat so ein bisschen dann diesen Volume-Look. Also ich meine, die ersten beiden Staffeln wurden auch im Volume gedreht, aber ich finde, da sah es noch ein bisschen deutlich besser aus. In der dritten Staffel hatte das so ein bisschen mehr künstlicheren Look. Aber ich finde jetzt dieser Trailer und auch der Trailer davor, das fühlt sich schon deutlich mehr nach großem Kino an und ich freue mich auch total darauf, mir das auf großer Leinwand anzusehen. Ich glaube, das wird echt gut aussehen.
Ja, vielleicht auch nochmal zum Gutaussehen. Das habe ich mir eigentlich für eine unserer News-Folgen schon vor ein paar Wochen zurechtgelegt. Also wo ich gedacht habe, falls wir eine Februar-News-Folge machen, aber ist jetzt hier vielleicht relevant, ist eine Webseite, die nennt sich artofvfx.com, hat ein paar Infos zum Mandalorian and Grogu-Film veröffentlicht. Und da ist unter anderem eben, der Film ist directed by Jon Favreau, das wissen wir ja eben, der auch Co-Creator ist der Serie und John Knoll wird der Production Visual Effects Supervisor, also quasi der Chef für die Special Effects Abteilung und für diejenigen, die John Knoll noch nicht kennen, er ist langjähriger Mitarbeiter von ILM und einer der führenden Köpfe da, war natürlich auch schon an der Mandalorian-Serie beteiligt und unter anderem war er auch hauptverantwortlich oder als Supervisor für die Effekte in Rogue One, der ja einfach toll aussieht. Und das zu lesen, dass John Knoll hier auch in dem Film wieder als Kopf hinter den Special Effects beteiligt ist, das fand ich sehr gut zu lesen. Es werden ein paar andere Namen genannt, Abigail Keller, Production VFX Producer, Jeff Capo Greco, Nicole Matteson, Thomas Waschnik, die kenne ich jetzt alle nicht so, habe sie nur der Vollständigkeit halber mal vorgelesen, aber was ganz interessant ist, ist der letzte Satz: Additional visual effects work was delivered by Hybrid Imagine Engine, Important Looking Pirates and Tippett Studio. Also ich betone hier ganz klar Tippett Studio, wenn ich weiß, wer dahinter steckt. Das ist Phil Tippett. Das ist einer der wohl besten und erfahrensten Stop-Motion-Künstler, der früher auch festes Mitglied bei ILM war, der eben für Dinge wie zum Beispiel die AT-AT Walker, für den Rancor in Rückkehr der Jedi-Ritter und die ganzen Stop-Motion-Effekte einfach zu Zeiten damals, als es noch kein CGI und sowas gab, zuständig war. Oder auch für die Holo-Schachfiguren in A New Hope. Und wir sehen ja jetzt hier in Live-Action, da habt ihr, Tom und Dennis, ja schon, seid ihr drauf angegangen in eurer ersten Trailer-Besprechung, dass die Holo-Schachfiguren jetzt in quasi Live-Action in der Arena zu sehen sind. Und wir wissen eben, irgendwie ist da Phil Tippett mit seiner Firma beteiligt und es wird auf jeden Fall auch klassische Stop-Motion-Action oder Stop-Motion-Szenen geben. Haben wir zum Beispiel auch in mit dieser, was war so ein Spinnenviech, wo wir es gesehen haben, in welcher Serie war das nochmal? Ich komme gerade nicht.
Also wir hatten auf jeden Fall ein Spinnenvieh in Mando Staffel 2.
Nein, es war in, Krabben in, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Hier, wie heißt die Star Wars Serie mit den Kindern? Das ist ja gerade richtig peinlich, aber wir schneiden nichts raus. Skeleton Crew, danke. ja, es ist schon fast 22 Uhr unter der Woche. Aber genau, dieses Krabbenmonster in Skeleton Crew wurde auch von den Tippett Studios mit Stop-Motion-Effekten erstellt. Oder ich glaube auch, der Planet, wo wir Bill Burr in der zweiten Staffel von Mandalorian sehen, dieser Gefangenenplanet, wo Gina Carano ihn da quasi abholt. Das sieht man im Hintergrund auch so ganz viel Sachen und das ist auch per Stop-Motion damals zum Leben erweckt worden. Und das finde ich eine coole Sache, einfach, dass jemand wie Phil Tippett, der schon am ersten Star-Wars-Film quasi beteiligt war, auch hier wieder irgendwie in welcher Form auch immer mitarbeitet. Und deswegen der kurze Einschub. Und ich glaube, damit habe ich auch meine kompletten Notizen abgearbeitet.
Es stimmt auf jeden Fall optimistisch, sowas zu hören. Also es macht mir auf jeden Fall noch mehr Bock auf den Film und wie der aussehen wird. Ich finde das immer gut, wenn man auch die alten Techniken bewahrt, weil es hier, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, sorry Dennis, wir sind gar nicht drauf eingegangen, der Look der der Hutten, der dir ja nicht gefallen hat. Ich finde auch zum Beispiel, dass Jabba in Episode 6 sehr viel besser aussieht als CGI-Jabba und würde ich auch bis heute tatsächlich vorziehen. Ich verstehe, dass man es vielleicht auch nicht immer machen kann und es auch aufwendig ist und so weiter. Ich finde es auch, die CGI-Hutten sehen nicht kacke aus.
Aber besser wie die 97 in der Special Edition.
Das auf jeden Fall. Das steht außer Frage, das ist die schlimmste Version von Jabba. ich glaube zum Beispiel auch, dass halt so ein praktikabler Roter, der dann ja auch in Action sich irgendwie bewegen muss und so weiter, einfach nicht möglich
gewesen wäre. So. Wenn sie den gemacht hätten wie Jabba damals, dass so 8 Menschen sich in so einem Gummikostüm und dann in so einer Gladiatorenarena, das wäre wahrscheinlich schwierig geworden.
Also man hätte es bestimmt irgendwie machen können, aber wer weiß, wie dynamisch das dann ausgesehen hätte. So, wenn es so stationär ist, wie so die Hutten-Zwillinge, okay, aber für so Action-Szene macht man es vielleicht eher nicht. Und dann ist vielleicht auch die Sache, dass halt die Hutten irgendwie gleich aussehen müssen im Film. Und wenn der eine dann practical ist und der andere nicht, dann ist vielleicht auch der Unterschied zu groß. Es wird schon seine Gründe haben, warum man sich dafür entschieden hat. Am Budget wird es dann, glaube ich, nicht gelegen haben. Ich glaube, der Film hat genug. Ja, in dem Sinne, wollen wir es packen? Habt ihr noch irgendwas, was sich auf der Seele brennt, oder können wir diese Folge beenden? Na also dann.
Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, wir haben über alles und noch viel mehr geredet und ich bin gespannt, wann das Marketing jetzt richtig losgeht. Ah, wobei, gerade sage ich, da fällt mir doch noch eine Sache ein, haben wir nicht im Trailer gesehen, aber es gab wohl irgendein Lego-Set, du hast es vorhin auch gesagt, mit heißt die General oder Colonel Ward, ich habe es gerade vergessen, halt mit Sigourney Weaver. Ward,
ja.
Und da war auch Carson Tevar, den wir jetzt bisher noch keinem Trailer gesehen haben, also kurz nochmal Carson Tevar, der X-Wing-Pilot mit dem graumelierten Bart, der Mando schon öfter aus der Patsche geholfen hat, den wir eigentlich, glaube ich, in jeder Staffel von The Mandalorian bisher gesehen haben, der wird vermutlich auch auftauchen und ich hoffe, wenn wir tatsächlich die von uns gewünschte Raumschlacht kriegen, dass wir dann Carson Tevar mit seinem X-Wing sehen, wie er es mit dem Imperium aufnimmt und so ein richtiger Badass-Pilot ist, so im Stile von Poe Dameron, das wäre richtig geil.
Das wäre sehr schön, ja. Nun denn, hoffen wir, dass alle unsere Wünsche, Träume in Erfüllung gehen, dass alles Gute gut wird und der Film ganz fantastisch wird und Star Wars endlich wieder ins Kino zurückbringen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr alle hier zugehört habt. Schaut gerne mal bei uns auf Instagram vorbei. Da findet ihr auch alle wichtigen Links, auch in den Shownotes überall alles verlinkt, was ihr wissen müsst. Wir gucken, dass wir das Sepp-Foto vielleicht irgendwie auf Instagram noch posten, damit ihr euch auch von seinen wunderbaren Nägeln überzeugen oder nicht überzeugen lassen könnt. Guckt dann auch gerne bei uns auf dem Discord vorbei. Da ist aktuell wieder ein bisschen mehr los. Das ist sehr schön. Tolle Leute, die dort sich herumtreiben und über Star Wars und Gott und die Welt quatschen. Genau, und dann bleibt uns nur noch eines zu sagen. Möge die Macht mit euch sein.
Immer.
Immer.
Immer.